Wir haben es in der Hand. Genau. Ja, Kriterien für Jüngerschaft. Der Martin hat sehr schön eingeleitet und ich hatte, als ich ihm geschrieben habe, worüber ich predige, tatsächlich auch vor, genau das schwerpunktmäßig heute Morgen zu sagen, was du einleitend gesagt hast. Hat sich aber dann im Laufe der Vorbereitung ein bisschen anders entwickelt, weil der Vers, mit dem ich anfangen wollte, um das erste Kriterium so ein bisschen herauszuarbeiten, mich dann doch ein bisschen mehr gepackt hat und ich gedacht habe, da komme ich nicht dran vorbei. Deshalb, es geht in den nächsten Wochen dann mit dem Thema auch weiter und dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem, was jetzt du heute Morgen gesagt hast. Unsere Enkeltochter, die Sophie, die ist jetzt leider nicht mehr hier oben, denke ich, sonst hätte ich sie mal auf den Arm genommen. Die hat ein Puzzle, das sie sehr, sehr gerne mit der Oma macht. Und wenn die dann raufkommt, wie die Tage, und mit Carola am Tisch sitzt und Carola dann sagt, so, Sophie, jetzt komm, wir machen das Puzzle mit dem Eichhörnchen. Dann geht Sophie hin und sagt, nein, das ist ein Bär. Ihr kennt das. Das hier ist für Sophie ein Bär. Es ist aber ein Eichhörnchen. Und Oma diskutiert dann mit ihr und so. Aber Sophie hat einen starken Willen mit ihren zweieinhalb Jahren, die sie wird. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob das an den Eltern liegt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder vielleicht schon an dieser bergischen Kultur, die sie so aufgesogen hat. Ne? Vielleicht lebt die einfach schon zu lange im Bergischen und hat diese Sturheit von uns Bergischen schon verinnerlicht. Wir alle wissen, es gibt Kriterien. Kriterien, anhand derer man sehen kann, ob etwas ein Eichhörnchen oder ein Bär ist. Es gibt Unterschiede. Und in den nächsten Predigten, wie Martin das schon gesagt hat, soll es um Kriterien gehen, die Jünger kennzeichnen auf der einen Seite und unterscheiden von einem ganz normalen Gläubigen. Du hattest jetzt heute, ohne dass wir uns abgesprochen haben, schon so ein bisschen was in diese Richtung gesagt. In meinem Konzept steht, jemand ist gläubig im Sinne der Schrift, wenn er glaubt, dass Jesus Gott ist, dass er Mensch wurde und als solcher am Kreuz für unsere Sünde starb, dass Jesus auferstand und den Tod besiegt hat, dass er wiederkommen wird. Das sind so die Dinge, die man meines Erachtens nach dem Neuen Testament glauben muss, will man gerettet werden, wenn man Christ ist. Und der Glaube, den ich gerade so geschildert habe, der rettet. Aber zu einem Jünger macht mich das nicht automatisch. Ich kann das alles glauben und bin Christ geworden, aber deshalb bin ich noch kein Jünger. Ein Jünger ist jemand, den wir bezeichnen als jemand, der gläubig ist, aber der eben dann konsequent Jesus Christus folgt und, wir würden sagen, tut, was er sagt. Oder? Würde mir jemand widersprechen? Das ist doch das, was wir unter Jüngerschaft verstehen. Und deshalb habe ich auch immer sehr, sehr gerne über Matthäus 28, 19 und 20 gesagt, das ist für mich der Jüngermachbefehl und nicht der Missionsbefehl, wie es halt häufig über dieser Textpassage steht. Und ich möchte mit euch mal Matthäus 28 lesen nach Elberfelder. Da steht, und Jesus trat zu ihnen, zu den Jüngern, Vers 19 habe ich hier nur drauf, aber er trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und jetzt geht nun hin, und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Habt ihr schon tausendmal gelesen und noch mehr Predigten drüber gehört? Eigentlich wisst ihr sehr genau, was da drin steht. Und also oberflächlich betrachtet, kann man sagen, Jesus redet hier eigentlich Klartext. Zumindest, wenn man die deutsche Übersetzung zugrunde legt und die meisten Übersetzungen übersetzen das eigentlich so. Was problematisch ist in unserer heutigen Zeit, ist, dass in diesem Text eben diese Geschichte auch steht von der Taufe. Und jetzt sind wir ja in der Baptistengemeinde und nicht alle, die wir hier sitzen, sind jetzt im Sinne der Baptistenglaubens getauft. Und wir merken schon, jetzt redet da vorne ein Pastor einer Baptistengemeinde und da könnte so die Frage in uns aufkommen, was wird das jetzt werden heute Morgen, wenn der da über Taufe redet oder wird er darüber reden? Deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr euch entspannt. Ich werde zwar sagen, was ich denke, aber ich möchte trotzdem, dass ihr euch entspannt, weil ich jemand bin, der keinen Wert darauf legt, in irgendeiner Form Druck auf irgendwen auszuüben. Aber mein Job ist es, das zu sagen, was ich für richtig halte von der Schrift her, und das werde ich tun. Trotzdem möchte ich vorweg, damit ihr eben tatsächlich erstmal entspannt weiter zuhören könnt, drei Dinge sagen, die ich nicht glaube, die ihr aber vielleicht mal so gehört habt. Ich glaube nicht, dass die Taufe nötig ist, um gerettet zu werden. Da werden sich die meisten aber einig sein, aber es gibt Menschen, die glauben, dass die Taufe nötig ist, um gerettet zu werden. Eigentlich gehört zum Beispiel auch die katholische Kirche dazu. Zweitens, die Taufe ist nicht die Voraussetzung, um bei einer gegebenenfalls passierenden Entrückung dabei sein zu können. Das lese ich nicht in der Bibel und sie wirkt sich schon gar nicht auf die mit Sicherheit passierende Wiederkunft Jesu Christi in irgendeiner Form aus. Und die Taufe ist übrigens, das ist jetzt ein bisschen gewagt, aber mein Mitältester weiß davon, die Taufe ist meines Erachtens übrigens vom Neuen Testament her nie eine dogmatische Vorbedingung für die Mitgliedschaft in einer örtlichen Gemeinde. Wir praktizieren das so in Forthausen, aber die Bibel lehrt das nicht. Und das ist mir wichtig, dass uns das auch bewusst ist. Und die 3000 Menschen, die damals in der Apostelgeschichte an Pfingsten zum Glauben gekommen waren, die wurden ja zur Gemeinde hinzugetan. Das wissen wir, den Text kennen wir, aber sie bildeten nicht die erste Megachurch in Jerusalem, sondern sie wurden zur universellen Gemeinde Jesu hinzugetan, zu der wir alle gehören, alle, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Es war der Beginn dieser weltumspannenden Ekklesia. Und Ekklesia bedeutet herausgerufen. Wir alle, die wir hier sitzen, sind herausgerufen aus der Finsternis und hineinversetzt ins Licht, in das Reich seines Sohnes. Und damals, an Pfingsten, haben sich tausende Wallfahrer bekehrt. Die kamen aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Sprachen, alle nach Jerusalem. Und sie kamen aus der ganzen damaligen Welt zusammen. Aber die sind nicht in Jerusalem geblieben. Sie fuhren irgendwann wieder nach Hause. Und dann haben sie zu Hause erzählt von dem, was sie da gehört haben durch die Predigt von Petrus, wie das in ihnen gearbeitet hat, wie sie sich bekehrt haben, weil sie begriffen haben, dieser Jesus ist tatsächlich der Messias. Und sie haben angefangen, zu Hause hin und her in den Häusern lokale, örtliche Koinonias aufzumachen und Gemeinde zu leben und Leben zu teilen, so gut wie sie das damals konnten, in ihrem Glauben und mit dem bisschen Informationen, die sie hatten. Zurück zu Matthäus 28. Als jemand, der eben gerne argumentiert, dass der Missionsbefehl nicht ein Missionsbefehl ist in erster Linie, sondern ein Jüngermachtbefehl, habe ich ein Problem, weil ich in der Vorbereitung ganz neu nochmal drüber gestolpert bin, dass dieses Jüngermachen, was wir da in diesem Text haben, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, eigentlich vom Grundtext, vom Griechischen her, nicht ganz so einfach zu begründen ist. Auch wenn der Wortstamm Jünger in dem ersten Teil des, das muss ich jetzt anders erklären, in dem ersten Teil dieses Auftrags drin vorkommt, warum man eben dann auch hingegangen ist und hat gesagt, mache zu Jüngern. Und ich sage das nicht, weil ich so eine Leuchte bin in Griechisch, im Gegenteil, das bin ich nicht so, aber ein Vortrag von dem Theologen Wolfgang Reinbold, der hat mich überzeugt, dass da eigentlich was anderes steht. Und falls ihr mal Lust habt, euch mit sowas auseinanderzusetzen, was Theologen schreiben oder sagen, wenn die versuchen, einem Text auf die Spur zu kommen und wirklich dem Text treu zu bleiben, was ja unser Anliegen ist, dann sagt mir Bescheid, ich schicke euch diese PDF, das sind 17 Seiten, und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das so unter Theologen geht. Also diese Übersetzung, die da steht, mache zu Jüngern, die macht nichts kaputt. Da müssen wir uns gar nicht falsch verstehen, das ist im Grunde genommen gar nicht schlimm, wenn die meisten Übersetzungen hingehen und dann aus diesem Wort dieses Mache zu Jüngern machen. Aber eigentlich steht da, darum gehet hin und lehret alle Völker. Ich habe das, glaube ich, mitgebracht, Marc. Nächste Folie, oder? Genau. Da steht eigentlich, geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie und so weiter. Das andere ist dann gleich. Und im Deutschen scheint das irgendwie keinen Sinn zu machen, weil wir hätten dann hier dieses Lehret und hier haben wir wieder dieses Lehret. Das wäre dann irgendwie doppelt gemoppelt. Und das ist in vielen Sprachen, hört sich das dann tatsächlich eben auch doppelt gemoppelt an, wenn eben im Hauptsatz einmal Lehret stünde und im Nebensatz dann auch nochmal Lehren. Aber wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, ich schicke euch gerne mal die PDF. In den ersten Jahrhunderten hat dieser Theologe dann auch herausgearbeitet, hat man immer nur von diesem Lehren ausgegangen. Und als Luther das erste Mal die Bibel übersetzt hat, war das genauso. Er hat Lehret übersetzt. Da war von Mache zu Jüngern noch überhaupt nichts zu lesen bei ihm. Ist aber nicht schlimm. Nur ist mir wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass es hier darum geht, dass wir dem Text treu bleiben. Dieser Begriff Jünger, der wird ja im Neuen Testament viel benutzt. Ne, wenn wir die Evangelien lesen, kommt das ja dauernd vor. Kommt es vor, wenn wir die Apostelgeschichte lesen? Ja, kommt auch vor. Kommt es dann vor, wenn wir die Briefe lesen? Nee. Der Begriff Jünger wird nur benutzt in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Das ist so eine kleine interessante Information. Und das Interessante ist, dass nach den Evangelien, nach der Apostelgeschichte, dieses Wort Jünger in den Briefen ersetzt wird durch das Wort Heilige. Paulus geht dann hin und spricht von den Christen als Heiligen. Das ist ihre neue Bezeichnung im Grunde genommen. Und das sind diejenigen, die zu Christus gehören, also die Christ geworden sind. Und das ist eine Information, die ich euch geben wollte. Also die Idee vom Jünger machen ist deshalb nicht falsch, auch wenn das hier im Text nicht steht und auch wenn wir ab den Briefen dann Heilige genannt werden. Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir weiterhin davon reden können, dass wir als Christen, als Heilige gleichzeitig auch Jünger sein wollen, weil wir mit diesem Begriff, Jünger Jesu zu sein, ja etwas verbinden. Im Gegensatz zum reichen Jüngling nämlich, der hingegangen ist und hat die Einladung Jesu letztlich abgelehnt, wollen wir doch als Jünger, wir wollen doch alles für Jesus stehen und liegen lassen und ihm folgen, oder? Das ist doch eigentlich das, was wir uns wünschen. Dass wir Jesus folgen, alles stehen und liegen lassen, ihm gehorchen, wenn er ruft. Und als Jünger bleiben wir, und das legt eben dieser Text in Matthäus auch sehr nahe, wir bleiben Lernende, immer. Ein Jünger bleibt ein Lernender. Und das ist das, was mir an diesem Begriff gefällt, denn eigentlich bedeutet das auch Schüler sein. Also immer in der Schule Jesu bleiben. Und ich glaube, das ist das natürliche Verlangen auch, was der Heilige Geist in uns bewirkt, wenn wir Jesus Christus folgen. Dass wir nicht an den Punkt kommen und sagen, eigentlich weiß ich jetzt genug, ne? Sondern dass es eher so ist, dass wir sagen, nee, ich möchte mehr von Jesus wissen, ich möchte mehr lernen und das bewirkt der Heilige Geist in uns. Und man könnte vielleicht sogar salopp sagen, dass der Heilige Geist oder dass Jesus dieses lifelong learning, dieses lebenslange Lernen durch den Heiligen Geist nochmal perfektioniert hat. weil er das seinen Jüngern ja gesagt hat, bevor er gegangen ist: Ich werde euch den Tröster schicken. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, damit er euch unterweist, an alles erinnert, was ich euch gesagt habe. Weil Jesus wichtig ist, dass wir verstehen, was er gelehrt hat und dass er uns daran erinnert. Also halten wir mal fest, wenn wir Christ sind oder Christ geworden sind, sind wir auf diesem Jesusweg unterwegs. Und wenn wir Jünger sein wollen, dann nehmen wir diesen Auftrag ernst, den Jesus uns gegeben hat, nämlich dem Meister zu folgen und das zu tun, was er sagt. Wenn wir das nicht tun, das können wir machen, dann mögen wir zwar gläubig sein und wir mögen Jesus bewundern, aber Jünger sind wir dann nicht. In diesem Sinne, glaube ich, können wir uns nicht als Jünger bezeichnen. Und die Frage, die sich immer wieder stellt und die wir auch als Christen immer wieder an uns heranlassen müssen, ist diese Frage, und da ist ein Pastor nicht ausgenommen, ist die Frage nach Schein oder Sein. Wie sieht's aus mit meinem Glauben? Wie sieht's aus mit meiner Nachfolge? Ist das Schein oder ist das Sein? Und wenn wir heute und auch demnächst beginnen über Kennzeichen eines Jüngers zu reden, dann sollten wir festhalten, ein Christ ist dann ein Jünger, wenn er es wirklich ernst meint und ernst nimmt, wenn er bei Jesus in die Schule gehen möchte und wenn er tun möchte und versucht zu tun, was er befiehlt. Und das ist im Missionsbefehl, in dem sogenannten, also in diesem Jüngermachtbefehl in Matthäus 28, zuerst mal, dass Jesus hingeht und sagt: Nehmt andere in die Schule. Geht hin unter alle Nationen und fangt am Campingplatz an von mir aus, aber sagt den Menschen von mir. Macht sie zu euren Schülern, so wie ich euch zu meinen Schülern gemacht habe. Und in diesem Sinn ist dieser erste Imperativ, dieser Befehl im Matthäus 28, dieses lehret alle Nationen, das ist der Hauptsatz. Und wir könnten den zusammenfassen, jetzt haben wir heute so einen schönen Tag, wo wir alte Lieder singen, mit dem Lied: Kommt, sagt es allen weiter. Darum geht's in erster Linie. Und wer das Evangelium dann eben annimmt, wer glaubt, was man ihm über Jesus sagt, das sagt dieser Nebensatz dann in Matthäus 28, der wird getauft und wird dann nochmal wieder unterwiesen. Nämlich nach seinem Bekenntnis, dass er glaubt, in der Taufe macht er das deutlich, wird er zum Jünger geformt. Und das ist das, was Jesus sich eben wünscht, dass wir, die wir glauben, Jünger werden. Und echtem Glauben, dem geht voraus, dass wir die Kosten überschlagen. Und dieser reiche Jüngling, der hat die Kosten überschlagen. Der Preis war ihm zu hoch. Der Preis war ihm zu hoch, Jesus Christus zu folgen. Geglaubt hat er. Geglaubt hat er. Und er dachte, er müsste sich das ewige Leben verdienen. Hätte er Jesus mehr zugehört, hätte er begriffen, dass es darum gar nicht mehr geht. Aber ich habe in meiner letzten Predigt im Juni letzten Jahres mal über dieses Gleichnis vom Turmbau gepredigt. Und da habe ich gesagt, dass Jesus keine Bewunderer und Fans gebrauchen kann. Er braucht Nachfolger. Er braucht Leute, die bereit sind, kompromisslos zu tun und zu leben, was er sagt. Und deshalb hat er immer wieder darauf geachtet, dass er Fans und Bewunderer von den Nachfolgern getrennt hat. Er hat durch das, was er gesagt hat, zum Teil sehr, sehr deutlich und sehr, sehr hart, immer versucht, Spreu vom Weizen zu trennen, weil er wusste, das Projekt, das er hat, kann er nur mit solchen erreichen und durchführen, die wirklich wollen. Alle anderen sind keine Hilfe. Und hier in Matthäus 28 ist der Auftrag dann eben: Zuerst mal geht und erklärt den Menschen das Evangelium. Dann sagt Jesus, zweitens gehört dazu, dass die, die die Erklärung vom Evangelium verstanden und angenommen haben, getauft werden. Das ist uns 2000 Jahre später zum Teil ein Problem, weil wir in einer anderen Zeit leben und den Ballast der Kirchengeschichte auch noch mit zu verarbeiten haben. Und dann sagt er drittens, wenn das passiert ist und die Leute ihren Glauben bekannt haben in der Taufe, dann sollen sie drittens das lernen, was Jesus eben denen schon beigebracht hat, die er zu diesen Menschen geschickt hat. Und wir sind ja Nutznießer davon und dieser Auftrag geht weiter. Wir alle haben eigentlich diesen Auftrag. Und ich habe das mal in der ersten Predigt zu dem Thema, zu der Reihe hier, ja gesagt. 2. Timotheus 2, Vers 2, wo Paulus als erste Generation zum Timotheus geht und sagt, alles, was du von mir gehört hast, das befiehlt drittens treuen Menschen an, die wiederum tüchtig sind, andere zu lehren. Also Jünger sein bedeutet tatsächlich, das, was ich von Jesus weiß, an andere weiterzusagen, damit die es wieder weitersagen und die es auch wieder weitersagen. Und immer so weiter und immer so weiter. Und irgendwann ist ganz Texas mit Zuckerstücken bedeckt, wenn ihr euch erinnert. Und leidenschaftlich Jünger zu machen, womit hat das zu tun? Meines Erachtens nach hat es vor allen Dingen auch damit zu tun, dass wir bereit sind, unser eigenes Leben auszugießen in das Leben anderer Menschen. Nicht zu gucken, ob unser Teppich dreckig wird, wenn der Hauskreis kommt, sondern bereit zu sein, zu dienen, unser Leben mit allem, was wir sind und haben, erstmal an Jesus abzutreten, aber dann auch in andere Menschen auszugießen. Man lebt vor. Man lehrt und man erklärt. Aber man macht sich auch verletzlich. Auch das gehört dazu, indem man von seinen eigenen Fehlern spricht, indem man hingeht und sich auch mal entschuldigt, wenn man Fehler macht. In wen gießen wir uns aus als Jünger? Wo sind die Menschen, in die wir uns investieren? Ich weiß, dass wir nicht alle so Menschen haben, aber ich möchte euch ermutigen, mit Jesus drüber zu reden, mit wem kann ich mein Leben teilen? Und das müssen nicht nur fromme Menschen sein, sondern es können vor allen Dingen auch Menschen sein, die Jesus noch nicht kennen. Das Leben teilen bedeutet, sich hinzugeben und auch da, in dem Punkt, dem Meister zu folgen. Was hat Jesus gesagt, was sein Auftrag ist? Was hat Jesus gesagt, was das Wichtigste in seinem Leben ist? Er hat in Markus 10, 45 gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und jetzt kommt's, mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Wir müssen niemanden mehr erlösen, aber wir können dienen und wir können unser Leben geben, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Bis hierhin war die Predigt ganz einfach und ganz angenehm, einfach nur ein bisschen ermutigend und herausfordernd. Und jetzt kommt dieser dicke Brocken. Was machen wir mit diesem dicken Brocken der Taufe? Ich habe mir überlegt, ob ich das ausspare, das Thema, aber ich habe mir gedacht, nee, ich kann ja nicht immer allen schwierigen Themen ausweichen, mache ich ja schon oft genug. Und ich habe mich auch gefragt, hätte Jesus sich das nicht sparen können mit der Taufe? Hätte er manches leichter gemacht. Aber ich möchte versuchen, uns die Taufe einfach mal nahezubringen, so wie ich das selber verstanden und erlebt habe, als ich Jugendlicher war und mir kein Baptist gesagt hat, du musst dich taufen lassen, sondern ich einfach meine stille Zeit damals gemacht habe und beim Lesen der Bibel dann gedacht habe, eigentlich steht hier, ich soll glauben und mich dann taufen lassen. Und das hat ein paar Wochen gedauert, aber es waren, glaube ich, 3 oder 4 Bibelstellen, an denen ich dann vorbeigekommen bin. Und dann war klar, ich mache das jetzt. Einfach so. Im ersten Jahrhundert, da war die Taufe schlicht und einfach ein öffentliches Bekenntnis mit Tiefgang. Schönes Wortspiel, ist mir so eingefallen. War einfach nur ein öffentliches Sagen, ich bin jetzt Christ geworden. Es war nichts anderes als zu sagen, ja, ich glaube, ich erkenne meine Sündhaftigkeit und ich proklamiere in der Taufe den Wechsel ins Team Reich Gottes. Ich habe das ja schon mal gesagt, das kann man vergleichen wie mit einem Trikotwechsel, wenn einer von einem Team zum nächsten Fußballteam geht und dann der Presse vorgestellt wird und er hat dann plötzlich das Dortmund-Trikot anstatt das Leverkusen-Trikot, was eine Katastrophe wäre. Aber es ist einfach nur das Bekenntnis, ich habe das Team gewechselt. Ich gehöre jetzt nicht mehr zum Reich der Finsternis, sondern ich gehöre jetzt zum Reich des Sohnes, zum Reich des Lichts. Und diesen Schritt hat man bewusst getan damals, ganz normal und ganz natürlich, das war ein symbolischer Akt, indem man dann, so hat das Paulus dann später erklärt, das alte Leben beerdigt hat. Aber eben nicht nur beerdigt, sondern man ist wieder aufgestanden zu einem neuen Leben. Das war die ganze Symbolik. Und die ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und Jesus? Jesus kann nichts dafür. Jesus kann nichts dafür, dass das so ist. Im Sinne von, dass dieses Thema heute, wenn wir darüber sprechen, so kontrovers ist. Das hat Jesus nie so geplant. Sondern für Jesus, ein Mann des ersten Jahrhunderts, war das, was damals eben passierte, ganz normal. Und er möchte, glaube ich, auch 2000 Jahre später, dass wir uns, auch wenn wir vielleicht schon innerlich eine Entscheidung getroffen haben, wie wir damit umgehen, dass wir uns trotzdem nochmal bewusst Mühe geben, sein Anliegen in alledem zu verstehen. Es geht hier nicht um mein Anliegen. Es geht hier nicht um mich. Es geht hier nicht um Gemeinde, weil es ganz allein darum geht, was hat Jesus eigentlich, was hat er sich dabei gedacht? Darum geht's. Und er zwingt niemanden, seine Überzeugungen oder gegen seine Überzeugungen zu handeln. Aber ich glaube, wenn wir jünger sind, dann haben wir begriffen, dass wir im Laufe unseres Lebens auch schon mal Überzeugungen überdenken und vielleicht dann zu anderen Entschlüssen kommen, als wir sie vorher hatten. Vielleicht passiert das, vielleicht auch nicht. Was Jesus auf jeden Fall nicht machen würde, er würde es nicht wieder unwidersprochen lassen, wenn, so wie manche meiner Freunde kommen und argumentieren, weißt du, ich glaube schon, dass die Glaubenstaufe, also dass der Taufe der Glaube vorausgeht, dass das biblisch ist, aber das würde Jesus nicht unwidersprochen lassen. Warum? Weil wir dann zu Jesus sagen, du hast das zwar gesagt, ich will aber trotzdem gegen meine Überzeugung, du hast das gesagt und ich verstehe das und ich glaube das, aber ich will trotzdem gegen meine Überzeugung handeln. Weil nichts anderes ist das. Das ist ähnlich, als wenn wir zum Chef sagen würden, der von mir verlangt, etwas zu tun und wir wissen, dass das, was er verlangt, gut und richtig ist, dass es Sinn macht und wir dann hingehen und sagen, ich will aber nicht. So ähnlich wäre das. Und ich glaube, wir müssen uns das bewusst machen, dass wenn wir von der Taufe reden, dass Jesus im Grunde genommen mit dem Befehl auch zu taufen, einfach auch zum Ausdruck bringen will, dass wenn jemand Christ geworden ist, dass er es öffentlich proklamiert. Und nicht nur einfach, indem er sich irgendwo auf dem Marktplatz stellt und sagt, hey, ich glaube an Jesus, sondern es war einfach der Befehl gegeben, proklamiert das als Glaubende in der Taufe. Warum? Weil ihr erstens dadurch sagt, dass ihr selbst versteht, selbst und mit vollem Verstand, dass ihr Vergebung und Erlösung braucht. Und dass das zweitens zur Buße führt und diese Buße sich darin äußert, dass ich willentlich und bewusst umdenke, umkehre und in eine neue Richtung gehen will. Ich will Jesus hinterher, ich will ihm folgen. Koste es, was es wolle. Nicht wie der reiche Jüngling. Und drittens setzt man in der Taufe einfach symbolischen Zeichen. Weiter nichts. Jetzt können wir sagen, ja gut, wenn das weiter nichts ist, dann lassen wir es doch. Es ist ein Symbol, von dem Jesus möchte, dass wir es praktizieren. So einfach ist das. Nicht, weil der Pastor das sagt. Jesus möchte, dass wir durch die Taufe sagen, schaut her, Welt, ich will öffentlich zum Ausdruck bringen, dass ich die Seiten gewechselt habe. Das ist das, was dahinter steht. Und hier geht es nicht um Druck oder darum, wie ich persönlich Jüngerschaft verstehe, sondern es geht um die Frage, in allem, was mit dem Thema und anderen Themen zu tun hat, die Jüngerschaft betreffen, es ist immer die Frage, möchte ich seine Sicht leben oder möchte ich meine Sicht leben? Vor der Frage stehen wir immer wieder. Und ich dachte mir, vielleicht hilft es, so bildlich, wenn wir uns mal vorstellen würden, wir würden, einfach weil das so ein kompliziertes Thema ist, wir hätten die Gelegenheit heute, vielleicht am Nachmittag, die Sonne reißt dann, der Himmel reißt auf, die Sonne scheint und wir gehen mit Jesus spazieren. Und wir gehen mit Jesus spazieren und wir würden sagen, du, erklär mir doch nochmal diese Geschichte mit Matthäus 28 und dem Taufbefehl, das ist jetzt 2000 Jahre her und hier macht mir das echt Mühe. Und was würde Jesus sagen? Würde er sowas sagen wie, mach dir keinen Kopf? Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Mach einfach, was du willst. Oder würde er sagen, vertrau mir. Vertrau mir, weil ich habe mir was dabei gedacht, warum ich möchte, dass meine Jünger in der Taufe das neue Leben proklamieren, das ich ihnen geschenkt habe. Vielleicht würde er sagen, weißt du, Paulus hat den Sinn hinter der Symbolik ja echt gut erläutert, steht ja in Gottes Wort. Und weißt du, ich frage mich auch, warum es für dich kein Problem ist, die Symbolik des Abendmahls auf meine Anordnung hin umzusetzen. Die proklamiert meinen Tod. Und da bist du gerne dabei, denkst an mein Opfer und du gehst ja auch nicht zu anderen und sagst, feier mal das Mahl, das ist gut und richtig, ich aber nicht. Und vielleicht würde Jesus sagen, weißt du, die Taufe ist genauso symbolisch wie die Mahlfeier. Nur, dass sie das Leben feiert. Die feiert meine Auferstehung und den errungenen Sieg, den ich in der Auferstehung über den Tod gefeiert habe. Und sie feiert das dir ganz neu geschenkte Leben. Dieses neu geschenkte Leben als Nachfolger, als Jünger im Hier und Jetzt. Und sie feiert das garantierte ewige Leben, das du hast. Nicht, weil du getauft bist, sondern weil du glaubst. Und mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Trau dich und trau mir. Vielleicht so, keine Ahnung. Fakt ist, wir haben den ganzen kirchengeschichtlichen Ballast von 2000 Jahren und der ist mit dieser Frage verbunden und die Entwicklung der Taufpraxis und das, was wir so erlebt haben, macht es uns oft schwer, das Eigentliche zu sehen, vielleicht den Wesentlichen zu sehen, Jesus Christus selbst in alledem zu sehen und das, was er möchte. Und darauf möchte ich unser Augenmerk richten, weil ich glaube, dass ein Jünger zuerst auf Jesus guckt und nicht auf das Ganze drumherum. Der Kämmerer in Apostelgeschichte 8, als der von Philippus das Evangelium erklärt bekommen hat, der kam aus noch ganz anderen Traditionen als wir, aus dem sogenannten Mohrenland. Der sagte, was hindert es mich, getauft zu werden? Ich habe es doch jetzt begriffen. Ich glaube, ich folge Jesus. Also machen. Was kennzeichnet Jünger? Jünger sein bedeutet, wirklich lebenslang Lernender zu sein und zu tun, was der Meister sagt. Und das, wann immer der Zeitpunkt kommt, dass uns etwas einleuchtet. Ganz egal, ob wir 20 Jahre sind oder 90. Dass wir dann etwas korrigieren, wenn wir begreifen, eigentlich ist die Sachlage klar. Und ich glaube, dass über die Jahre viel zu viel kompliziertes Zeug über die Taufe geredet wird. Es ist ganz einfach. Die Symbolik ist da, Paulus hat die erklärt, der Auftrag ist da und wir fragen uns, oh, wäre ich heute Morgen mal nicht gekommen, so eine harte Schwarzbrotrede, aber ich bin gelernter Bäcker, manchmal muss auch Schwarzbrot sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns einfach vornehmen, die Werte und Maßstäbe Jesu zu leben und unsere eigenen Werte und Maßstäbe anhand dessen zu überprüfen, was Jesus sagt und nicht die Tradition. Und wenn Jesu Warum unser Warum ist, und ich wiederhole mich natürlich mit dem Warum und ich werde mich noch tausendmal wiederholen wegen des Warums. Aber ich glaube, wenn wir Jesu Warum zu unserem Warum machen, dann fallen uns viele Dinge gar nicht mehr so schwer. Weil es eben nicht um uns geht, sondern um ihn. Nur Jesus interessiert und nicht das Ganze drumherum. Der ganze kulturelle Ballast, kirchengeschichtliche Ballast. Also seht's mir nach, wenn ich euch heute nochmal einen Text präsentiere, den ihr schon von mir ein paar Mal gehört habt. Aber in diesem Fall ist mir aufgefallen, dass dieser Warum-Text aus 2. Korinther 5 tatsächlich die ganze Symbolik der Taufe auch nochmal zum Ausdruck bringt. Ich habe ihn euch mitgebracht, wenn der Beamer funktioniert, ja. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist, und so alle gestorben sind. Ja, und Römer 6 macht das auch so schön deutlich, dass die Taufe das versinnbildlicht, dass wir der Sünde gestorben sind. Mit Jesus Christus beerdigt wurden in der Taufe. Und er ist es, und er ist darum für alle gestorben, Jesus, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und auch das macht die Taufe deutlich. Wir bleiben nicht unter Wasser und ersticken und krepieren, sondern der Sinn der Sache ist, deutlich zu machen, ich stehe zu einem neuen Leben auf mit Jesus Christus. Das ist das Bild der Taufe, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und deshalb sind wir Botschafter an Christi Stadt, gehorsame Jünger unseres Meisters, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und damit sind wir wieder bei diesem Auftrag aus Matthäus 28. Darum geht's. Den Menschen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich würde mir wünschen, wir hätten den Mut, uns dieser Herausforderung, Jünger zu sein, zu stellen in allen Fragen, auch in dieser Frage. Und ich glaube, wenn wir anfangen, so richtig volle Kanne zu begreifen, was es bedeutet, als Jünger zu leben, dann geht die Post ab. So richtig. Bei uns im Leben, aber auch in unserer Gemeinde. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn ihr mir widersprechen wollt, wenn ihr mit mir über das Thema sprechen wollt, dann tut's. Ich bin ganz, ganz gerne bereit, ganz ohne Stress mit jedem zu reden, der Fragen zu meiner Predigt hat. Amen.